NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Und heute bringen wir euch in eine besondere Welt, in die wir alle so, so gerne eintauchen. Nein, so wörtlich ist es nicht gemeint. Es geht nicht ins Schwimmbad um die Ecke. Es sei denn, ihr seid dort mit dem Froschkönig verabredet. Denn heute tauchen wir in die Welt der Märchen. Ich komme mit euch. Ich bin Marja Herzbach. Und wir haben für euch drei wunderschöne Geschichten der Gebrüder Grimm. Vorgelesen werden sie euch von Schauspieler Stefan Kaminski. Und ich würde sagen, warum lange aufhalten, oder? Kommen wir doch direkt in Märchenstimmung. Ich habe auch schon ein paar Snack-Ideen für euch. Zum Beispiel Lebkuchen. Bietet sich an. Vom Haus der Hänsel- und Gretel-Hexe. Oder einen frischen Rapunzelsalat. Den gibt es tatsächlich auch bei euch im Supermarkt. Wir nennen Rapunzel nur meistens bei seinem anderen Namen, nämlich Feldsalat. Und warum ich bei unserem ersten Märchen im Mikado Märchen Podcast immer Lust auf Pflaumenmus bekomme, das hört ihr gleich bei uns. Damit beginnt nämlich die ganze Geschichte mit 7 Fliegen auf einem Brot mit Mus beim tapferen Schneiderlein. Gleich nach dem Song von Max Mutzke, der uns erstmal in Stimmung bringt. Der heißt nämlich Gute Geschichten.
Wesen, die überhaupt Geschichten verstehen, dann lass uns doch den Auftrag annehmen und einfach nur die Guten erzählen. Aufeinander zuzugehen, auch das Schöne zu sehen, versuchen zu verstehen. Ein Versuch ist nicht mehr als ein Suchen nach mehr. Lass uns in die gleiche Richtung gehen. Wir ziehen ein paar neue Seiten auf, schmeißen die ganzen alten Zettel raus. Lass uns wie die Denker und Dichter die guten Geschichten erzählen. Sind Helden auf einer großen Mission und ey, wir wissen das schon, wie das geht. Und jeder Schritt ist für dich und für mich. Wir lassen keinen zurück. Lass uns wie die Denker und Dichter die guten Geschichten erzählen. Nur die guten Geschichten erzählen. Menschen machen Dinge kaputt, hinterlassen Asche und Schutt. Glaub mir, ich kenn das selber genug, kenn die dunkle Seite vom Mond. Würd gern was sagen, doch bin viel zu oft stumm. Stell 1000 Fragen gegen jede Vernunft. Ich glaub, es wird Zeit, die Perspektive zu drehen und nur noch gute Geschichten zu erzählen. Komm, wir schlagen neue Seiten auf, schreiben eigene Kapitel drauf. Lass uns wie die Denker und Dichter die guten Geschichten erzählen. Sind Helden auf einer großen Mission, ey, wir wissen das schon, wie das geht. Und jeder Schritt ist für dich und für mich. Wir lassen keinen zurück. Lass uns wie die Denker und Dichter die guten Geschichten erzählen. Nur die guten Geschichten, sie zählen. Geschichten können heilen, uns überhaupt eine Richtung zeigen. Was nicht zusammenpasst, vereinen. Lass uns so viele wie geht davon teilen. Lass uns wie die Denker und Dichter die guten Geschichten erzählen. Sind Helden auf einer großen Mission und wir wissen doch schon, wie das geht. Und jeder Schritt ist für dich und für mich. Wir lassen keinen zurück.
Und wir brauchen jetzt unsere erste Geschichte im Mikado Märchen Podcast. Habt ihr den Mustopf schon in der einen und die Fliegenklatsche in der anderen Hand? Gut, dann steht die Ausrüstung für unser erstes Märchen.
Grimms Märchen.
Es war einmal ein altes Schloss.
Eine Prinzessin.
Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau.
Ein Podcast vom NDR.
Das tapfere Schneiderlein. An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief:
Gutes Mus zu verkaufen! Gutes Mus zu verkaufen!
Das klang dem Schneider lieblich in den Ohren. Er streckte seinen zarten Kopf zum Fenster hinaus und rief:
Hier herauf, liebe Frau! Hier wird sie ihre Ware los!
Die Frau stieg die drei Treppen mit ihrem schweren Korb zu dem Schneider herauf und musste alle ihre Töpfe vor ihm auspacken. Er besah sie alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase daran und sagte endlich:
Das Mus scheint mir gut. Wieg sie mir doch 4 Lot ab, liebe Frau, und wenn's auch ein Viertelpfund ist, es kommt mir nicht darauf an.
Die Frau, die gehofft hatte, ein gutes Geschäft zu machen, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich und brummig fort.
Das Mus soll mir Gott segnen, rief das Schneiderlein,
und soll mir Kraft und Stärke geben. Holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück ab und strich das Mus darüber. Er legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Mus hinauf an die Wand, wo viele Fliegen saßen, so dass sie hergelockt wurden und sich in Scharen darauf niederließen.
»Ei, wer hat euch eingeladen?«
sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Da griff sich das Schneiderlein einen Tuchlappen und schlug zornig zu. Als er ihn abzog und zählte, da lagen nicht weniger als 7 Fliegen tot vor ihm.
»Hohoho, bist du so ein Kerl?«
sprach er und musste selbst seine Tapferkeit bewundern.
»Das soll die ganze Stadt erfahren!«
Hastig schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf:
7 auf einen Streich!
Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei zu klein für seine Tapferkeit. Ehe er abzog, suchte er im Haus, was er mitnehmen könnte. Aber er fand nichts als einen alten Käse, den er einsteckte. Vor dem Stadttor bemerkte er einen Vogel, der sich im Gesträuch gefangen hatte. Der musste zu dem Käse in die Tasche. Nun machte er sich tapfer auf den Weg und kam auf einen Berg. Und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, so saß da ein gewaltiger Riese. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu und sprach:
»Guten Tag, Kamerad! Hast du Lust, mit mir in die Welt zu gehen?«
Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sagte:
»Du miserabler Kerl!«
Da knöpfte das Schneiderlein den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. Der Riese las: 7 auf einen Streich, meinte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch erst wollte er ihn prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen, dass das Wasser heraustropfte.
»Das mach mir nach«,
sprach der Riese.
»Weiter nichts«, sagte das Schneiderlein. »Das ist bei unser einem Spielwerk.«
Er griff in die Tasche, holte den weichen Käse und drückte ihn, dass der Saft herauslief.
»Nicht wahr«, sprach er, »das war ein wenig besser.«
Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte es kaum glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so, dass man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte. Pff.
»Nun, du Erpelmännchen, das tu mir nach.«
»Gut geworfen«, sagte der Schneider, »aber der Stein hat doch wieder zur Erde herabfallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht wiederkommen.«
Er griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder.
»Wie gefällt dir das Stückchen, Kamerad?«, fragte der Schneider.
»Werfen kannst du wohl«,
sagte der Riese
wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.«
Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Eichbaum, der da gefällt auf dem Boden lag, und sagte,
»Wenn du stark genug bist, so hilf mir, den Baum aus dem Wald heraustragen.«
»Gerne«, antwortete der kleine Mann, »nimm du nur den Stamm auf deine Schulter. Ich will die Äste mit dem Gezweig aufheben und tragen.«
»Das ist doch das Schwerste.«
Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter. Der Schneider aber setzte sich auf einen Ast, und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrein forttragen. Es war hinten ganz lustig und guter Dinge, pfiff das Liedchen, es ritten drei Schneider zum Tor hinaus und tat, als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Der Riese, nachdem er ein Stück Wegs die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief,
»Ich muss den Baum fallen lassen!«
Der Schneider sprang ab, fasste den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hätte, und sprach zum Riesen,
»Du bist ein so großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal tragen!«
Der Riese sprach,
»Wenn du ein so tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns.«
Das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer. Und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Der Riese wies dem Schneider ein Bett an und sagte, er solle sich hineinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein war das Bett zu groß und er kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Riese meinte, das Schneiderlein läge in tiefem Schlaf, so stand er auf, nahm seine große Eisenstange und schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er hätte ihm den Garaus gemacht. Mit dem frühesten Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und keck dahergeschritten. Die Riesen erschraken, fürchteten, es schlüge sie alle tot und liefen in einer Hast fort. Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes. Und da es müde war, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel 7 auf einen Streich. »Ach«, sprachen sie, »was will der große Kriegsheld hier mitten im Frieden?
Das muss ein mächtiger Herr sein.«
Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn ein Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Der König schickte einen seiner Hofleute, der bot ihm an, in die Dienste des Königs zu treten.
»Eben deshalb bin ich hierher gekommen«, antwortete er. »Und ich bin bereit, in des Königs Dienste zu treten.«
Also wurde er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen. Des Königs Kriegsleute aber wünschten ihn 1000 Meilen weit weg.
»Was soll daraus werden?«, sprachen sie untereinander. »Wenn wir Streit mit ihm kriegen und er haut zu, so fallen auf jeden Streich 7. Da kann unser einer nicht bestehen.«
Also fassten sie einen Entschluss, begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. Der König war traurig, dass er alle seine treuen Diener verlieren sollte und wäre den Schneider gern wieder los gewesen. Aber er getraute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er ihn fürchtete. Er überlegte lange hin und her. Endlich fand er einen Rat. Er schickte zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er ein so großer Kriegsheld wäre, so wollte er ihm ein Anerbieten machen. In einem Walde seines Landes hausten 2 Riesen, die mit Rauben, Morden, Sengen und Brennen einen großen Schaden stifteten. Wenn er diese beiden Riesen überwände und tötete, so wollte er ihm seine einzige Tochter zur Frau geben und das halbe Königreich. Auch sollten 100 Reiter mitziehen und ihm Beistand leisten.
»Das wäre so etwas für einen Mann, wie du bist«, dachte das Schneiderlein. »Die schöne Königstochter und ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten.« »Oh ja«, gab er zur Antwort, »die Riesen werde ich schon bändigen und habe die 100 Reiter dabei nicht nötig. Wer 7 auf einen Streich trifft, braucht sich vor 2 nicht zu fürchten.«
Das Schneiderlein zog aus und die 100 Reiter folgten ihm. Als er zu dem Rand des Waldes kam, sprach er zu seinen Begleitern: »Bleibt hier nur halten, ich will schon allein mit den Riesen fertig werden.« Dann sprang er in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Weilchen erblickte er beide Riesen. Sie lagen unter einem Baum und schliefen und schnarchten, dass sich die Äste bogen. Das Schneiderlein las beide Taschen voll Steine und stieg damit auf den Baum. Es rutschte auf einen Ast, bis es gerade über die Schläfer zu sitzen kam und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen, bis er endlich aufwachte, ganz ärgerlich seinen Gesellen anstieß und sprach:
»Was schlägst du mich? Du träumst«,
sagte der andere.
»Ich schlage dich nicht.«
Sie legten sich wieder zum Schlaf, darauf der Schneider auf den zweiten einen Stein herabwarf.
»Was soll das sein?«
rief er.
»Warum wirfst du mich?«
»Ich werfe dich nicht. Du musst träumen«,
antwortete der Erste. Weil sie müde waren, ließen sie es gut sein und machten die Augen wieder zu. Das Schneiderlein fing sein Spiel von Neuem an und warf den dicksten Stein dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust.
»Das ist mir zu arg«,
schrie er, sprang wie ein Unsinniger auf und fiel über seinen Gesellen her. Dieser zahlte ihn mit gleicher Münze und sie gerieten in solche Wut, dass sie Bäume ausrissen und aufeinander losschlugen und nicht eher abließen, bis sie beide tot auf der Erde lagen. Nun sprang das Schneiderlein herab. Es zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe. Dann ging es hinaus zu den Reitern und sprach: »Ich habe beiden den Garaus gemacht.« Die Reiter ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen liegen. Das Schneiderlein verlangte vom König die versprochene Belohnung. Diesen aber reute sein Versprechen, und er sann aufs Neue, wie er sich den Helden vom Halse schaffen könnte.
»Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst«, sprach er zu ihm, »musst du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Wald läuft ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet. Das musst du erst einfangen.«
Der Schneider nahm sich einen Strick und eine Axt mit und ging hinaus in den Wald. Er brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn kam bald dahergesprungen und geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn ohne Umstände aufspießen. »Sachte, sachte«, sprach er, »so geschwind geht das nicht«, blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nahe war. Dann sprang er behende hinter den Baum und das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es gefangen war.
»Jetzt hab ich das Vöglein«, sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick um den Hals, hieb ihm mit der Axt das Horn aus dem Baum und führte es vor den König.
Der aber wollte ihm den verheißenen Lohn noch nicht gewähren, sondern verlangte, er müsste vor der Hochzeit noch ein Wildschwein fangen, das in den Wäldern großen Schaden anrichtete.
»Gerne«, sprach der Schneider, »das ist ein Kinderspiel.«
Das Schwein, als es den Schneider erblickte, lief mit schäumendem Munde und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Aber der flüchtige Held sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und auch gleich oben zum Fenster in einem Satz wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen, er aber sprang außen herum und schlug die Türe hinter ihm zu. Da war das wütende Tier gefangen. Nun musste der König, er mochte wollen oder nicht, sein Versprechen halten und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergeben. Die Hochzeit ward mit großer Pracht gehalten. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Mann im Traum sprach:
»Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.«
Da merkte sie, welchen Stand ihr Mann hatte. Sie klagte am anderen Morgen ihrem Vater ihr Leid und bat, er möchte sie von dem Manne befreien, der nichts anderes als ein Schneider wäre. Der König sprach ihr Trost zu und sagte:
»Lass in der nächsten Nacht dein Schlafzimmer offen stehen. Meine Diener sollen außen stehen und, wenn er eingeschlafen ist, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn fortführt.«
Des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen, und er erzählte ihm den ganzen Anschlag. »Den Dingen will ich einen Riegel vorschieben«, sagte der Schneider. Abends legte er sich zu gewöhnlicher Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder. Das Schneiderlein, das sich nur stellte, als wenn es schliefe, fing an, mit heller Stimme zu rufen: »Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen. Ich habe 7 mit einem Streich getroffen, 2 Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen und sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen?« Als diese den Schneider so sprechen hörten, bekamen sie eine große Furcht. Sie liefen, als wenn das wilde Heer hinter ihnen her wäre, und keiner wollte sich mehr an ihn wagen. Also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König.
Das war Das tapfere Schneiderlein, gelesen von Stefan Kaminski. Ein Märchenpodcast vom NDR.
Und die Moral von der Geschichte: Stärke nützt bei Einhorn nicht. Nur weil das Schneiderlein gute Ideen hat, hat er Riesen, Einhorn und Wildschwein überlisten können. Und einen schlauen König zu haben, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Und wenn wir hier schon von Königen und Schlössern sprechen, dann lasst uns doch noch schnell jemanden im Schloss besuchen. Huckbart von Gelegentlich. Und dann geht's hier gleich weiter beim Mikado Märchen-Podcast vom NDR.
Huckbart von Gelegentlich war ein edler Recke, der brachte versehentlich den Drachen zur Strecke. Ich will nun besingen euch die gar heikle Kunde von Frodegard und Huckbart und des Drachens letzter Stunde. Gard von Wohlgestalt war ein holdes Weibe, erstgebornes Königskind von einem großen Reiche. Ihre Wache schlief gerad tief in dem Gemache, da stahl sie der Drache fort aus ihrer Kemenate. So vergingen Monde und gar manche Jahreszeiten, sie wartete auf Rettung und nen Ritter, der sie freite. Nur der Drache buhlte um sie, schenkte ihr Geschmeide, trotzdem konnte Frodegard ihn nicht wirklich leiden. Mancher Recke kam herbei, forderte den Drachen, Schwerter konnten wenig gegen Feueratem machen. Er schlug ihn die Helme krumm und die Rüstung bäulich, das fanden die Rittersleut äußerst unerfreulich. Eines Tages ritt Huckbart mit seinem knappen Waldram aus und kam vom Wege ab, nicht sehr weit vom Waldrand, geleitet wie von Geisterhand zu des Drachens Burge, wo Frodegard unwillentlich festgehalten wurde. War gerade erst aus seinem Schlaf gekrochen, sah Huckbart dort vor seiner Burg, sein Blut begann zu kochen. Der Ritter hatte sich gewagt, schon seit vielen Monden, und insgeheim war er erfreut, nen Ritter zu versohlen. Er schoss wie ein Kugelblitz durch des Burges Tore, vergaß die alte Eiche, sie stand nicht so weit davor, und rauschte mit nem Affenzahn vor des Baumes Stamme. Sank wie ein Kartoffelsack, dann in sich zusammen.
sich selbst besiegt, die Wut war auch sein Ende. Da schallte laut ein Hilferuf durch die Burgeswände. Da fand Hubbard Frodegard, es war um ihn geschehen. Er hatte niemals so eine wohlfeile Maid gesehen. Sie versprachen sich einander und Knecht Baltram war ihr Zeuge. Schworen sich auf alle Zeit unendliche Treue. Das Einzige, was mir zum Drachen noch zu sagen bliebe, er fand eine Festanstellung als Anheizer in der Schmiede. Die Moral von der Geschichte gibt es nicht, sprach Hubbard von gelegentlich.
Das ist mal eine Lache, ne? Schön böse. Muss man üben. Genau wie Hexenlachen. Habe ich auch geübt. Moment, ich verwandle mich kurz. Nicht so schlecht, aber ich weiß, ausbaufähig. Manchmal verwandeln sich ja auch Geschichten. Verändern sich, je nachdem, wer sie erzählt. Zum Beispiel Aschenputtel. In der einen Geschichte heißt das Mädchen Cinderella und ihr hilft eine Fee durch das Schwingen des Zauberstabs und einem fröhlichen Bibbidi-Babbidi-Bu. Und schon wird sie zur Prinzessin. Bei der Version von Aschenbrödel, da sind es 3 Zauberhaselnüsse, in denen die Kleidung versteckt ist, die sie bei ihrer nächsten Begegnung mit dem Prinzen tragen soll. Und bei dieser Grimm-Version, hier und jetzt, ist es wieder anders. Wie? Hört's euch an.
Grimms Märchen.
Es war einmal ein altes Schloss.
Eine Prinzessin.
Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau.
Ein Podcast vom NDR.
Aschenputtel. Einem reichen Mann wurde seine Frau krank. Und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihre einzige Tochter zu sich ans Bett und sprach: Liebes Kind, bleib aufrichtig, so wird dir der liebe Gott immer beistehen. Und ich will vom Himmel auf dich herabschauen und will bei dir sein. Darauf schloss sie die Augen und starb. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grab der Mutter und weinte und blieb, wie ihre Mutter es sich gewünscht hatte, aufrichtig und gut. Nach einem Jahr nahm sich der Mann eine andere Frau. Diese brachte 2 Töchter mit ins Haus, die schön von Angesicht waren, aber garstig von Herzen. Da begann eine schlimme Zeit für die Tochter. Was soll sie in den Stuben? Sprachen die Stiefschwestern. Wer Brot essen will, muss es verdienen. Hinaus in die Küche mit der Magd! Sie nahmen ihr ihre schönen Kleider weg, zogen ihr einen alten grauen Kittel an, lachten sie aus und führten sie in die Küche. Dort musste sie schwere Arbeit tun. Früh vor Tagesanbruch aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihr die Schwestern alles erdenkliche Herzeleid an. Sie verspotteten sie und schütteten ihr die Erbsen und Linsen in die Asche, sodass sie sitzen und sie wieder auslesen musste. Abends, wenn sie sich müde gearbeitet hatte, musste sie sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil sie darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie sie Aschenputtel. Es trug sich zu, dass der Vater einmal auf eine Messe fahren wollte. Da fragte er die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagte die eine. »Perlen und Edelsteine«, die zweite. »Nun, Aschenputtel«, sprach er, »was willst du haben?« »Vater, den ersten Zweig, der euch auf eurem Heimweg stößt, den pflückt für mich.« Er kaufte also für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine. Und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Wald ritt, streifte ihn ein Haselzweig und stieß ihm den Hut vom Kopf. Da brach er den Zweig ab und nahm ihn mit. Als er nach Hause kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten. Und Aschenputtel gab er den Zweig von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zum Grab ihrer Mutter und pflanzte den Zweig darauf und weinte so sehr, dass er von den Tränen begossen wurde. Er wuchs und wurde ein schöner Baum. Aschenputtel ging jeden Tag 3-mal hinunter, weinte und betete, und jedes Mal kam ein Vöglein auf den Baum und gab ihr, was sie sich wünschte. Es begab sich aber, dass der König ein Fest veranstaltete, das 3 Tage dauern sollte, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen könnte. Die 2 Stiefschwestern waren auch eingeladen, riefen Aschenputtel und sprachen: »Kämm uns die Haare, bürste uns die Schuhe und schnalle uns die Schnallen, wir tanzen auf des Königs Fest!« Das tat Aschenputtel und weinte, weil sie auch gern zum Tanz mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter inständig, sie möchte es ihr erlauben. »Du, Aschenputtel«, sprach diese, »hast nichts am Leib und hast keine Kleider und kannst nicht tanzen und willst zum Fest.« Als das Mädchen noch weiter bat, sprach sie: »Da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet, und wenn du die Linsen in 2 Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen.« Das Mädchen ging vor die Hintertür zum Garten und rief: »Ihr zahmen Täubchen! Ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zum Küchenfenster 2 weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, und schließlich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen und fingen an, und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 und lasen alle guten Körner in die Schüssel. Als 1 Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter und freute sich und glaubte, sie dürfe nun mit auf das Fest gehen. Aber die sprach: »Wenn du mir 2 Schüsseln voll Linsen in 1 Stunde aus der Asche lesen kannst, so sollst du mitgehen.« Und dachte dabei: »Das kann sie nimmermehr.« Nun schüttete sie 2 Schüsseln Linsen in die Asche. Aber das Mädchen ging vor die Hintertür zum Garten und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zum Küchenfenster 2 weiße Täubchen herein, und danach die Turteltäubchen, und schließlich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen und fingen an, pick, 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 pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 und lasen alle guten Körner in die Schüssel. Und bevor 1/2 Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte Aschenputtel der Stiefmutter die Schüsseln und freute sich und glaubte, nun dürfe sie mit auf das Fest gehen. Aber die sprach: »Es hilft alles nichts. Du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen, und wir müssen uns nur schämen.« Darauf ging sie mit ihren 2 Töchtern fort. Als niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zum Grab ihrer Mutter unter den Haselbaum und rief: »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Gold und Silber über mich.« Da warf ihr der Vogel ein Kleid aus Gold und Silber herunter und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. Sie zog das Kleid an und ging zum Fest. Ihre Schwestern aber und die Stiefmutter erkannten sie nicht und meinten, es müsse eine fremde Königstochter sein, so schön sah sie in den reichen Kleidern aus. Der Königssohn kam ihr entgegen und nahm sie bei der Hand und tanzte mit ihr. Er wollte auch sonst mit niemandem tanzen und ließ ihre Hand nicht los. Wenn ein anderer kam, um sie aufzufordern, sprach er: »Das ist meine Tänzerin.« Er tanzte, bis es Abend war. Da wollte sie nach Haus gehen. Der Königssohn aber sprach: »Ich gehe mit und begleite dich.« Denn er wollte sehen, zu wem das schöne Mädchen gehörte. Sie entwischte ihm aber. Als die anderen vom Tanz nach Haus kamen, lag Aschenputtel in ihren schmutzigen Kleidern in der Asche. Am nächsten Tag, als das Fest von Neuem begann und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach: »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. Und als sie mit diesem Kleid auf dem Fest erschien, staunte jedermann über ihre Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis sie kam, nahm sie gleich bei der Hand und tanzte nur mit ihr. Wenn die anderen kamen und sie aufforderten, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Als es Abend war, wollte sie fort, und der Königssohn ging mit, denn er wollte sehen, in welchem Haus sie wohnte. Sie aber sprang ihm davon, durch den Garten hinter dem Haus. Als später die Eltern und Stiefschwestern in die Küche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche wie gewöhnlich. Am dritten Tag, als alle fort waren, ging Aschenputtel wieder zum Grab ihrer Mutter und sprach, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Nun warf ihr der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig, wie sie noch keins gehabt hatte. Und die Pantoffeln waren ganz golden. Als sie zum Fest kam, wussten alle vor Verwunderung nichts zu sagen. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihr. Und wenn sie einer aufforderte, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend wurde, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte sie begleiten, aber sie sprang ihm davon. Doch verlor sie ihren linken goldenen Pantoffel, denn der Königssohn hatte Pech auf die Treppe streichen lassen, und darin blieb er hängen. Nun nahm er den Schuh und ging am nächsten Tag damit zum Haus ihres Vaters und sagte, diejenige sollte seine Frau werden, an deren Fuß dieser goldene Schuh passte. Die Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit dem großen Zeh nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu klein. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, »Hau die Zehe ab! Wenn du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.« Das Mädchen tat, wie ihm geheißen, zwängte den Fuß hinein und ging zum Königssohn. Der nahm sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Haselbäumchen vorbei. Da saßen die zwei Täubchen und riefen,
»Ruckedigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.«
Da blickte er auf ihren Fuß und sah das Blut. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das wäre nicht die rechte, die andere Schwester solle den Schuh anziehen. Sie ging in die Kammer und kam mit den Zehen in den Schuh, aber ihre Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach,
»Hau ein Stück von der Ferse ab. Wenn du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.«
Sie tat, wie ihr geheißen, zwängte den Fuß in den Schuh und ging heraus zum Königssohn. Der nahm sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen,
»Ruckedigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.«
Der Königssohn sah das Blut. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder zurück. »Das ist auch nicht die rechte«, sprach er. »Habt ihr keine andere Tochter?«
»Nein«, sprach der Mann, »nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines, garstiges Aschenputtel da. Das kann aber nicht die Braut sein.«
Der Königssohn bestand aber darauf, dass Aschenputtel gerufen wurde. Sie wusch sich Gesicht und Hände, ging hin und verneigte sich vor dem Königssohn, der ihr den goldenen Schuh reichte. Sie streifte den schweren Schuh von ihrem linken Fuß ab, setzte diesen auf den goldenen Pantoffel und stand darin, als ob er ihr angegossen wäre. Und als sie sich erhob, erkannte er sie und sprach, »Das ist die rechte Braut!« Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen,
»Ruckedigu, ruckedigu, kein Blut ist im Schuh, der Schuh ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt er heim.«
Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich Aschenputtel auf die Schultern. Eine rechts, die andere links. Und die Hochzeit wurde mit größter Pracht und Herrlichkeit gefeiert.
Das war Aschenputtel. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Märchen-Podcast vom NDR.
Sind genauestens sortiert. Für Jungen und Mädchen hab das bis heute nicht kapiert. Grün, braun, rot, gelb, schwarz, lila, türkis. Warum tragen nicht alle Kinder alle Farben, die es gibt? Wir kennen es vom Regenbogen, wissen es vom Prisma. Die Welt kann zu bunt sein, wir berieseln sie mit Glitzer. Skateboard, Gitarre, Stifte, Springseil und Schminke. Ist der Glitzer drauf oder wenigstens drinnen? Gummistiefel, Winterjacke, Schlafanzug. Ein Leben ohne Glitzer ist gar nicht gut.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt, Glitzer für alle und uns selbst. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr.
Scheinen, strahlen, schimmern, blinken und flittern. Diese wunderbaren Eigenschaften hat unser Glitzer. Wir lieben es, wenn die Sonne auf Regentropfen trifft. Wir freuen uns, wenn es funkelnde Schneeflocken gibt. Ob in der Natur oder aus der Tube. Für uns bedeutet Glitzer nur Gutes. Nicht öde, grau, trist, trüb, langweilig. Der Eintönigkeit eine Bannmeile. Straße und Pailletten, es regnet Konfetti. Ist überall Glitzer, ist alles Paletti. Wir träumen von Frieden und naschen eine Pizza. Wir wollen das Leben schöner machen mit Glitzer.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt. Glitzer für alle und uns selbst. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr.
Ob Junge, ob Mädchen, ob Einhorn oder Hase, Glitzer ist für alle da, überhaupt keine Frage. Ob Mann, ob Frau oder dritte Option, alle können sich immer mit Glitzer belohnen. Wenn man bedenkt, Glitzer ist wie ein Geschenk, kann man in allen Menschen Sterne erkennen. Ich meine es, wie ich sage, und ich sage es gern, die Welt zu verändern ist gar nicht so schwer.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt, Glitzer für alle und uns selbst. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt, Glitzer für alle und uns selbst. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr.
Glitzer von Zucchini in unserem NDR-Märchen-Podcast. Und damit sind wir voll auf Empfang für Prinzessinnen, böse Stiefmütter und Ziegen, die nicht in einem Stall, sondern einem schön eingerichteten Haus mit Tisch und Stühlen leben, in dem man nicht Verstecken spielen kann, sondern sich verstecken muss, wenn der Wolf klopft. Unser letztes Märchen für heute. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Wiedergelesen von Stefan Kaminski.
Grimms Märchen.
Es war einmal ein altes Schloss.
Eine Prinzessin.
Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau.
Ein Podcast vom NDR.
Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Eine Geiß hatte sieben junge Geißlein, die sie liebte und sorgfältig vor dem Wolf hütete. Eines Tages, als sie ausgehen musste, Futter zu holen, rief sie alle zusammen und sagte:
Liebe Kinder, ich muss ausgehen und Futter holen. Hütet euch vor dem Wolf und lasst ihn nicht herein. Seid auf der Hut, denn er verstellt sich oft. Aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen. Ist er erst einmal im Hause, so frisst er euch alle mit Haut und Haar.
Nicht lange darauf, als sie weggegangen war, kam auch schon der Wolf vor die Haustür und rief mit seiner rauen Stimme:
»Liebe Kinder, macht auf! Ich bin eure Mutter und habe euch schöne Sachen mitgebracht.«
Die sieben Geißlein aber sprachen:
»Unsere Mutter bist du nicht. Die hat eine feine, liebliche Stimme. Deine Stimme aber ist rau. Du bist der Wolf und wir machen dir nicht auf.«
Der Wolf aber besann sich auf eine List, ging fort zu einem Kaufmann und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Die aß er und machte seine Stimme fein damit. Danach ging er wieder zur Haustür der sieben Geißlein und rief mit feiner Stimme:
»Liebe Kinder, lasst mich ein. Ich bin eure Mutter. Jedes von euch soll etwas haben.«
Er hatte aber seine Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die sieben Geißlein und sprachen:
»Unsere Mutter bist du nicht. Die hat keinen schwarzen Fuß wie du. Du bist der Wolf und wir machen dir nicht auf.«
Der Wolf ging fort zu einem Bäcker und sprach:
»Bäcker, bestreich mir meine Pfote mit frischem Teig.«
Und als der Bäcker das getan hatte, ging er zum Müller und sprach:
»Müller, streu mir fein weißes Mehl auf meine Pfote.«
Der Müller wollte nicht.
»Wenn du es nicht tust«, sprach der Wolf, »so fress ich dich.«
Da tat es der Müller, denn er fürchtete sich. Nun ging der Wolf wieder zu der sieben Geißlein-Haustür und sagte:
»Liebe Kinder, lasst mich ein. Ich bin eure Mutter. Jedes von euch soll etwas geschenkt kriegen.«
Die sieben Geißlein wollten erst die Pfote sehen. Und als sie sahen, dass sie schneeweiß war, und hörten, wie fein die Stimme des Wolfes klang, so glaubten sie, es wäre ihre Mutter, und machten die Tür auf und ließen den Wolf herein. Als sie aber sahen, wer es war, da erschraken sie und versteckten sich geschwind, so gut es ging. Das eine unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter eine große Schüssel, das siebente in die Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und verschluckte sie, außer das Jüngste in der Wanduhr. Das blieb am Leben. Darauf, als er seine Fresslust gestillt hatte, ging er fort. Bald darauf kam die Mutter nach Haus. Was musste sie sehen? Die Haustür stand offen. Tisch, Stuhl und Bänke waren umgeworfen. Die Schüsseln in der Küche waren zerbrochen, Decke und Kissen aus dem Bett gezogen. Das war ein Jammer.
»Ach!« rief sie, »der Wolf ist da gewesen und hat meine lieben Kinder gefressen. Meine lieben Geißlein sind tot.«
Und fing an zu weinen. Da sprang das Jüngste aus der Wanduhr und rief:
»Eins lebt noch, liebe Mutter.«
Und erzählte ihr, wie das Unglück gekommen war. Der Wolf aber, nachdem er die starke Mahlzeit gehalten, war satt und müde geworden, hatte sich auf eine grüne Wiese in den Sonnenschein gelegt und war eingeschlafen. Die alte Geiß aber, die klug und listig war, überlegte hin und her, wie sie ihre Kinder noch retten könnte. Endlich kam ihr ein guter Gedanke und sie sagte zu dem jüngsten Geißlein:
»Nimm Zwirn, Nadel und Schere und folge mir.«
Nun gingen sie beide hinaus und fanden den Wolf, wie er in tiefem Schlaf auf der Wiese lag.
»Da liegt das Ungetüm und schnarcht«,
sagte die Mutter und betrachtete ihn von allen Seiten.
»Zum Abendessen hat er meine sechs Kinder hinuntergewirkt und hat nicht weiterlaufen können und sich dahingestreckt. Geschwind, gib mir die Schere her. Vielleicht sind sie noch am Leben. Ich will ihm den Bauch aufschneiden.«
Damit ritzte sie dem Wolf den Bauch auf und die sechs Geißlein, die er in seiner Gier und Hast ganz verschluckt hatte, als sie Luft bekamen, sprangen heraus, hatten keinen Schaden genommen und freuten sich, dass sie aus dem dunklen Gefängnis erlöst waren. Sie herzten ihre Mutter, aber die sprach:
»Geht und tragt große, schwere Wackersteine herbei.«
Damit mussten sie dem Wolf den Bauch anfüllen. Und die Mutter nähte ihn so geschwind wieder zu, dass er nichts merkte. und sich nicht einmal in seinem Schlaf erregte. Danach sprangen sie alle davon und versteckten sich in einer Hecke. Als der Wolf ausgeschlafen hatte, so fühlte er, dass es ihm so schwer im Leib war, und sprach:
»No, es rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Und ich habe doch nur 6 Geißlein gegessen.«
Da dachte er, ein frischer Trunk werde ihm helfen, machte sich in die Höhe und suchte einen Brunnen. Als er sich aber über das Wasser beugte und trinken wollte, konnte er sich vor der Schwere der Steine nicht mehr halten, stürzte hinab und ertrank. Als das die 7 Geißlein sahen, kamen sie herzugelaufen, riefen:
»Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!«
und tanzten vor Freude um den Brunnen.
Das war »Der Wolf und die 7 jungen Geißlein«, gelesen von Stefan Kaminski. Ein Märchen-Podcast vom NDR.
Das war schwere Kost für den Wolf, der jetzt steinreich ist. Ja, mit Märchen lassen sich immer sehr schön viele Wortwitze machen. Und bei Märchen kann man sich, außer bei ganz wenigen Ausnahmen, sicher sein, für die Bösen läuft es am Ende meistens eher schlecht. Das berühmte Happy End für uns. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann hören wir bald den nächsten Mikado-Märchen-Podcast vom NDR für euch. Ich bin Marja Herzbach. Und verwandle mich jetzt zurück in eine Hexe und fliege davon. Bis bald!
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.
Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Digo, me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio, hoy lucharé. Me
amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.